Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance.
Es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir heute ist zu Gast Nadja Fischer von Vitiworks. Hallo Nadja.
Hallo Norman. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne und es ist eine ganz besondere Folge heute, weil ich glaube, ich habe seit 2015 mache ich diesen Podcast hier. Habe ich noch nie so schnell einen Interviewgast für diesen Podcast bekommen. Okay. Dankenswerterweise, ja, der Dank geht raus an Franz Kubilum, der uns beide vernetzt hat über seinen Post bei LinkedIn. So schnell kann das gehen in der heutigen Welt.
Genau, so ist es. Ja, nee, ich freue mich, dass es so schnell geklappt hat.
Schön. Nadja, du hast ein ganz spannendes Unternehmen gegründet und damit übertreibe ich in keinster Weise, wahrscheinlich untertreibe ich noch. Ich habe oder beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung. Welche technischen Möglichkeiten haben wir heute beziehungsweise in der Zukunft? Und über euer Thema habe ich so noch nie nachgedacht. Also das als schon mal als kleiner Cliffhanger für diese Podcast-Folge. Und wir werden auch gleich von dir mehr dazu erfahren. Doch ich würde dich vorab mal bitten, dass du dich selbst vorstellst. Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du geschäftlich?
Okay, hallo zusammen. Also ja, mein Name ist Nadja Fischer. Ich bin Schweizerin, das hört ihr vielleicht auf.
Ja.
Also nicht so astreu, reines Deutsch. Ich bin aus Zürich, bin auch in Zürich geboren. Doch aber ziemlich viel rumgereist. Ich habe mal in Burundi in Afrika gelebt, mal in Chile, in Südamerika und auch in den USA. Von dem her, ich spreche selbst 4 Sprachen. Das hat dann auch damit was zu tun, was ich eben heute tue.
Ja.
Ich selbst lebe jetzt aber wieder in Zürich, wo wir auch das Startup gegründet haben. Und ich habe 2 Kinder, das sind jetzt so Teenager, zum Glück nicht so nervige, die sind ziemlich okay.
Kann ich auch ein Lied von singen.
Ich bin auch noch immer verheiratet, glücklich verheiratet, was ja nicht unbedingt normal ist. Und ich versuche mich abzulenken von meiner Arbeit, indem ich jetzt gerade ganz neu Karate begonnen habe mit 51.
Das war tatsächlich auch mein Sport.
Ja, wirklich, okay. Also ich bin noch totale Anfängerin und ich komme ja immer ganz doof vor, wenn ich es nicht hinkriege, die Füße im Einklang mit den Händen zu bewegen.
Warum Karate? Warum nicht Judo, Kung Fu oder andere, Bass, Volleyball?
Volleyball habe ich jahrelang gespielt, bin ein totaler Fan von Volleyball. Warum Karate? Ja, ich wollte sicher mal meinen Rumpf stärken und Karate ist ideal, um den Rumpf zu stärken. Es ging mir aber auch darum, ein Training zu haben, wo ich immer wieder das Gleiche üben kann.
Ah, okay, ja.
Und das zu perfektionieren, ja. Und da fand ich jetzt mal, ja, ich gebe mir jetzt mal 10 Jahre Zeit, weil Karate ist etwas, was man sehr lange braucht.
Ja. Da gibt es ja diese Katas, ne? Also diese Übungen, wo man quasi so gegen einen imaginären Feind kämpft. Das ist auch Teil der Gürtelprüfung. Kann man super im Garten machen. Also wie, ja, Tai Chi, genau. Sieht das so ein bisschen aus.
Genau, das versuche ich immer. Also ich bin da beim ersten, beim Haiyan Shodan. Mhm. Und lustig ist ja, dass jedes Mal, wenn ich das machen will, mein Hund beginnt zu bellen. Wie blöd. Also ich kann gar nicht zu Hause üben.
Ja. Das ist schwierig.
Genau, aber ich glaube, das ist so das Wichtigste über mich. Also ich habe eine normale Ausbildung gemacht. Oder normal, was heißt schon normal, aber in die Primarschule in der Schweiz, dann habe ich ein Gymnasium gemacht in der Schweiz. Es ist ja ein bisschen anders in der Schweiz als in Deutschland. Hier gehen nur etwa 30% ins Gymnasium.
Mhm.
Ist aber eine Vorbedingung für ein Studium. Ich habe dann zuerst Architektur studiert, habe dann aber gemerkt, dass das nicht so ich bin und habe dann internationale Beziehungen studiert in Genf. Dort habe ich auch meine erste, also dann Französisch natürlich perfekt gelernt. Und weil ich mal Kriegsjournalistin werden wollte.
Oh, da muss ich jetzt mehr erfahren. Wieso Kriegsjournalistin? Journalismus finde ich gut, ja, aber Kriegsjournalistin ist ja auch gefährlich.
Ja, ja, genau. Aber ich mag das auch ziemlich, das ganze Gefährliche. Ich denke, also ich meine, weißt du, man hat ja so einen Traum von einem Beruf und dann irgendwann merkt man dann plötzlich, ja, vielleicht doch nicht. Und als dann halt, ich meinen Freund und jetzigen Mann kennengelernt habe, habe ich dann gemerkt, ja, vielleicht trotzdem nicht Kriegsjournalismus. Aber ich finde schon wahnsinnig interessant, an der Front zu sein und einfach mitzubekommen, was dann eigentlich alles jetzt gerade läuft und was uns gerade alles beeinflusst. Das war für mich dann auch, ist für mich schon auch eine Motivation, wieso ich, also ich hatte dann nach dem Studium mich spezialisiert auf quasi Verhandlungen in Bezug auf Abrüstung von Waffen. Mhm. Aber das, also wirklich in der Politik quasi oder in der internationalen Politik.
Voll wichtig auch.
Dann gesehen, dass nichts vorwärts geht und darum auch mein Wandel dann in die Tech-Industrie, weil ich einfach dort sein wollte, wo es eben gerade passiert. Und das fand ich dann in der Tech-Industrie.
Wow, das ist ja schon mal ein, vielleicht die Frage, was haben sich deine Eltern für dich als Beruf gewünscht? Gab es da einen Wunsch?
Oh, das ist eine gute Frage. Meine Eltern, nee. Meine Mutter meinte einfach immer, ich sei besser in Sprachen als in Mathematik, was ich dann, obwohl sie Feministin war, aber sie hat mich da voll in dieses Stereotyp reingedrückt. Und ich musste dann später rausfinden, dass das gar nicht so ist. Aber ja, da waren halt die ganzen Stereotypen schon in meinem Kopf. Und nee, ich glaube, meinem Vater war es ein bisschen egal. Der ist schon noch die Generation, wo so, ja, man wünscht sich schon eine gute Ausbildung für die Tochter, aber dann, dass die Tochter Karriere machen könnte oder so. Das war dann irgendwie wie zweitrangig. Wobei er heute sehr stolz darauf ist, dass ich mein eigenes Unternehmen habe.
Ja, also je nach Generation ist das ja feststellbar, dass die Erleichterung auf Seiten der Eltern da ist, wenn die Kinder gut wegsortiert sind. Also wenn das Berufsbild irgendwie so tragfähig ist, dass der Lebensunterhalt bestritten werden kann.
Ja, ich meine, das haben sie mir auch immer geradeaus gesagt. Hauptsache, du verdienst deinen eigenen Lebensunterhalt und der Rest ist uns eigentlich ein bisschen egal. Dementsprechend war ihnen aber auch, fanden sie es dann auch nicht so cool, als mein Bruder dann etwas machen wollte, wo eben der Lebensunterhalt nicht unbedingt garantiert ist.
Aber das wird dann oftmals auch den Jungs zugesprochen. Ne? Also die Jungs dürfen dann eher so ins Abenteuer vielleicht sich ausprobieren. Ich will jetzt auch nicht verallgemeinern, aber so tendenziell. Ne? Während die Mädels dann möglichst safe irgendwie eine sichere Zukunft, ihre Karriere aufbauen.
Ja, das ist schon so. Also ich denke, da wurde ich zum Beispiel jetzt auch in die bessere oder in eine hohe Ausbildung reingedrückt, weil meine Mutter mir ganz klar kommuniziert hat, nur wenn du eine sehr gute Ausbildung hast, kannst du dich nachher über Wasser halten finanziell, oder? Und kannst unabhängig werden als Frau. Ja. Das hatte natürlich was Gutes, weil das ist nun auch so. Und ich finde den erzieherischen Grundsatz dabei richtig, aber es bedeutet natürlich auch, dass ich nicht groß ausprobieren konnte, sondern es war mir wie ein Weg vorgegeben, oder? Ich denke oft, wenn ich die volle Freiheit gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt diesen Weg gewählt. Aber du, jetzt bin ich da, wo ich bin und da bin ich ja glücklicher selbst.
Ja, okay. Ja, und da, wo du jetzt bist, leistest du vor allen Dingen auch einen sehr wertvollen Beitrag. Man hat das vielleicht jetzt schon so ein bisschen durchgehört oder es hat so ein bisschen durchklingen lassen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was Vittiworks macht. Was ist dir da gelungen? Welches Unternehmen hast du da gebaut?
Das ist sehr schön, dass du sagst, ist dir gelungen.
Ja, finde ich sehr gelungen.
Vittiworks ist eine Software, es ist ein digitaler Schreibassistent, der dir hilft, inklusiv zu schreiben. Was bedeutet das? Es ist eine Browser-Extension oder ein Browser-Plugin, das du einfach runterladen kannst und wo immer du dann schreibst, auf einem webbasierten Interface, also zum Beispiel LinkedIn oder Google Docs oder Google Mail oder Twitter oder so. Mhm. Während du schreibst, werden Begriffe, die eben auf irgendeine Art ganz offensichtliche Diskriminierung drin haben oder auch einen versteckten Stereotypen ausdrücken, das wird dir unterstrichen. Und wenn du dann auf diesen Begriff klickst, dann werden dir kurze Erklärungen abgegeben, auch kurze Videos, wieso denn dieser Begriff eigentlich problematisch ist. Mhm. Und es werden dir dann auch noch Begriffe angegeben, wie du es eben anders schreiben könntest, damit du inklusiv schreibst. Und das Ganze beruht auf Studien, die an der TU München gemacht wurden und auch in Harvard, die halt besagen, dass es in unserer Sprache ganz viele Stereotypen gibt, die sehr versteckt sind, weil sie basieren auf unseren eigenen Sozialisierungen und unsere Sozialisierung ja nicht immer bewusst vorgegangen ist. Also eben, dass Mädchen zum Beispiel meinen, sie seien schlechter in Mathematik als Jungs, ist nicht etwas, das wir bewusst so erzogen haben, sondern das ist entstanden durch das Bild, das wir von Mädchen haben in der Gesellschaft. Was so viel bedeutet, dass wenn Mädchen Texte lesen, die sehr auf das mathematische, naturwissenschaftliche eingehen oder eben solche Ausdrücke nutzen, dass sie sich dann von diesem Text nicht so angesprochen fühlen.
Ja.
Oder, und das ist genau das, was wir versuchen mit unserer Lösung, dass du dir selbst überhaupt mal bewusst wirst, was in der Sprache steckt und vor allem versteckt steckt. Es hilft dir einerseits natürlich anders zu schreiben, also es ist ein klares Produktivitätstool. Es hilft dir, endlich Texte zu schreiben, die dann für alle inklusiv sind, also die für alle gelten, die alle ansprechen können. Aber andererseits macht es natürlich auch etwas mit dir. Also es spiegelt auf dich zurück, weil wenn du da siehst, was jetzt dieses Wort ist angestrichen, wieso denn überhaupt? Und du lernst, was der Bias dahinter ist, dann merkst du eben auch ein bisschen selbst, wie du dich vielleicht selbst im normalen Leben, dann im reellen Leben auch verändern kannst.
Ja, lass uns dazu ein bisschen später tiefer einsteigen. Was ich ja jetzt schon ankündigen kann, ist, dass wenn man da ein bisschen tiefer nachbohrt, wirklich sehr wertvolle Assets für Unternehmen versteckt oder entdeckt aktiviert werden können. Ja, dazu werden wir nachher uns noch ein bisschen genauer austauschen. Mich würde mal interessieren, das ist ja jetzt, wo du es uns so in der ersten Erklärung so ein bisschen vorgestellt hast, finde ich es erstmal toll, dass für Leute, die sich dafür interessieren und denen das auch wichtig ist, dass die mal erfahren, gerade so die versteckten Sachen, die man vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt, ja, mal aufgezeigt bekommt. Mich würde mal interessieren, was war so die Urintention, dass du dieses Unternehmen Wittiworks gegründet hast? Also wie ist dir das Thema begegnet? War das so am Stammtisch, auf einem Bierdeckel, wie man es einfach in der Startup-Szene hat? Oder gab es so einen gewissen Moment, so einen Aha-Effekt?
Ich denke, es gab 2, 3 Momente. Das erste war, also ich war länger ja schon unterwegs in der Tech-Industrie. Ich war IT-Projektmanagerin längere Zeit. Dann war ich auch bei PwC noch quasi Head of Product Strategy da in der Schweiz. Und was mir halt mehr und mehr aufgefallen ist, dass halt diese ganzen Teams sehr homogen sind, oder? Also sie bestehen meistens aus jüngeren, weißen Männern. Mhm. Und das möchte ich auch überhaupt keinem dieser Männer zum Vorwurf machen. Das ist einfach eine Tatsache. Und das war natürlich auch gerade die Zeit, wo das mehr und mehr auch thematisiert wurde in den Medien, weil im Silicon Valley ist es noch extremer. Dort ist es dann auch noch, kommen auch alle aus der gleichen Schule und so weiter. Und mir ging einfach durch den Kopf, vor allem aufgrund meiner Reisen, die ich selbst gemacht habe, dass es schon sehr problematisch ist, wenn diese Teams so homogen sind, weil das bedeutet einfach, dass auf Probleme, die wir haben in der Welt, nur mit einer gewissen Perspektive auf die geschaut wird und damit Lösungen auch geschaffen werden, die nur aus einer gewissen Perspektive überhaupt das Problem und die Lösung beurteilen. Also, dass wir sehr viele Bedürfnisse, die es gibt auf der Welt, für ganz viele Menschen völlig vernachlässigen, weil die Tech-Teams, die Lösungen entwickeln, zu homogen sind.
Ja.
Und das wollte ich ändern. Und es ging mir vor allem darum, jetzt nun nicht wieder, wie es uns schon so viele Mal passiert, mit den Frauen zu sprechen oder mit den People of Color zu sprechen, sagt, ja, was müsst jetzt ihr tun, damit ihr in dieses System reinkommt, oder? Weil ich finde, das machen wir einfach schon zu viel. Wir sprechen von Frauenförderung, von Förderungen für People of Color, damit die da ins System reinkommen, anstatt dran zu denken, dass wir eigentlich das System ändern müssen.
Ja.
Und das war mir ein Anliegen, und mit System meine ich jetzt in unserem Falle vor allem die Unternehmen, oder ob das jetzt Tech-Unternehmen sind oder auch andere Unternehmen, aber dass die Unternehmen wirklich merken, hey, wir müssen uns ändern, damit wir überhaupt diese ganze Diversität, die es da außen gibt und die wir eigentlich brauchen, auch wirklich ins Unternehmen reinholen können.
Und da fängt es ja an, ne? Auf der Mikroebene geht es ja los. Das ist ja die E-Mail, die ich schreibe, oder der Post, den ich absetze. Ja? Also wen erreicht das? Wie kommuniziere ich? Ja,
ja, genau. Genau. Und dann hatte ich dann halt einfach gedacht, ja, jetzt mache ich in dem Fall mal Diversity und Inclusion Trainings mit diesen Unternehmen, und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Weil das ist so, du gehst da so einen Workshop rein und dann hörst du dir da etwas 2 Stunden an, vielleicht erarbeitest du etwas mit deinen Kolleginnen und Kollegen, aber du hast es 2 Wochen später wieder vergessen, oder? Und vor allem, wenn es um unbewusste Voreingenommenheiten geht, und die heißen ja unbewusst, weil wir es uns eben nicht bewusst sind, ist das ja auch extrem schwierig. Und das verpufft einfach so schnell wieder, solche Trainings. Und da hatte ich mir gesagt, nee, also wir müssen das mit Software lösen. Wir müssen eine Software finden, die halt den Menschen begleiten kann, stetig, um sich dieser Voreingenommenheiten bewusst zu werden und sich dementsprechend auch das Verhalten anpassen kann. Und ich glaube, da kam dann mein zweiter Klick aufgrund von Recherchen, die ich gemacht hatte in Diversity- und Inklusionsliteratur, aber halt auch aufgrund von meiner eigenen Erfahrung, was Sprachen mit uns machen, habe ich mir einfach gesagt, das muss über Sprache passieren. Weil das ist einfach ein Tool, das wir jeden Tag brauchen, die ganze Zeit, und vor allem jetzt mit dem ganzen Remote-Working und so noch viel stärker. Und es ist ein ideales Transportmittel, um die Kultur zu verändern.
Schön. Das ist und jetzt ist, glaube ich, ein guter Moment, um mal in die Unternehmen reinzuschauen. Also nur mal so als Stichwort: Ungleichgewicht im Recruiting-Prozess. Du hast einen tollen Vortrag, den habe ich mir angehört in Vorbereitung auf diesen Podcast hier bei YouTube, wo du genau darauf eingehst. Und dann wurde das nochmal noch heller in meinem Kopf, was das eigentlich für Unternehmen bedeutet. Nicht nur im Recruiting, aber nur mal, um an diesem Beispiel zu bleiben. Kannst du so ein paar Beispiele bringen, was das für Unternehmen bedeutet, wenn ich genau darauf achte, wenn ich auf meine Sprache achte, um wirklich alle anzusprechen?
Ja, auf jeden Fall. Also die meisten Unternehmen, glaube ich, sind sich noch gar nicht eben bewusst, was Sprache eigentlich auslöst.
Ja.
Und dass Sprache selbst eben nicht neutral ist. Also wir hoffen, dass sie eigentlich immer stimmt, eben nicht. Je nach Mensch, der die Sprache liest oder hört, interpretiert er oder sie die Sprache ganz anders, basierend auf ihrer eigenen Sozialisierung. Also, um ein Beispiel zu geben, eben jetzt gerade, was du im Recruiting gesagt hast, Frauen sind eher sozialisiert auf Kooperation, also auf Teamarbeit, auf Kooperation. Das siehst du eigentlich auch noch ziemlich gut auf den Spielplätzen immer noch, oder? Den Mädchen sagt man eher, ja, komm, versuch mal ein Spiel zusammenzubringen, zusammenzumachen. Wenn ihr irgendwie Konflikte habt, versucht die Konflikte zu lösen. Und den Jungs, den sagt man eher, ja, spring doch mal von diesem großen Stein runter, mal gucken, ob du das schaffst, oder? Und es ist auch, wer ist jetzt von euch 2 schneller und so. Also ich sehe jetzt zum Glück sehr viele Eltern, die das jetzt wirklich ändern, die sich bewusst Mühe geben, um nicht nur immer eben die Jungs den Wettbewerb machen zu lassen und die Mädchen die Kooperation. Aber sicher die Generation, also sicher bis etwa 30, also ab 35 würde ich sagen, wir sind alle noch sozialisiert auf eben Frauen sind eher Kooperation, Männer eher Wettbewerb. Und das bedeutet so viel, wenn du dann in einer Stellenbeschreibung halt schreibst, ja, bei uns im Unternehmen sind wir sehr ehrgeizig und leistungsbewusst, dann wird das die weiblichen Talente nicht so ansprechen. Weil das sind Wörter und Wortkombinationen, die halt ganz klar das Unternehmen orten in der Ecke des Wettbewerbs. Oder? Und dort wird wahrscheinlich intern dann auch ein Wettbewerb ablaufen. Und das heißt, dass Frauen, wenn die das lesen, und das passiert aber unbewusst, werden sie sich dort gar nicht zugehörig fühlen. Dementsprechend werden sie sich auch nicht groß motiviert fühlen, sich jetzt auf diese Stelle zu bewerben.
Mhm.
Also es hängt wirklich, wie ich sie so verstehe, es ist sehr tief und sehr unbewusst läuft das alles ab. Mhm. Mir haben natürlich viele Frauen gesagt, ja, aber hey, ich bin im Fall schon leistungsbewusst und ich bin auch sehr, ich mag den Wettbewerb und alles. Mhm. Und das ist auf jeden Fall der Fall. Also es ist nicht so, dass Frauen nicht kompetitiv wären oder nicht leistungsbewusst. Also völlig im Gegenteil, das würde ich von keiner einzigen Frau behaupten. Die Tatsache ist aber, wenn sie diese Wörter lesen, passiert ein unbewusstes Muster, geht ab im Kopf, das sie gar nicht kontrollieren.
Ja, das heißt, auf der einen Seite unterstellt man sich selbst ja einen sehr achtsamen Umgang mit Worten, weil man ja weiß um die Wirkung. Aber man darf sich auch nochmal, und das ist ja dann ein wertvoller Beitrag eurer Software, darüber im Klaren sein, dass die Worte auch eine unterbewusste Wirkung haben und dass es so eben auch diese versteckten Wortkombinationen gibt, die eben auch eine gewisse Ablehnung oder eben, wie du sagst, Nichtzugehörigkeit auslösen. Ja,
ja. Genau.
Und das ist ja verschenktes Potenzial, wenn ich mir überlege, ich suche auf eine Stellenanzeige Leute, die ich dann kategorisch schon von vornherein ausschließe, obwohl ich eigentlich ja als Unternehmen offen dafür bin, ja, dann ist das natürlich ein enormes Potenzial in dem Bereich.
Ja, genau. Und das hat man dann in Studien auch festgestellt und wir auch bei unseren eigenen KundInnen, dass wenn man dann eben eine Stellenbeschreibung inklusiv schreibt, erhöht sich auch ganz klar die Bewerbungsrate von eben unterrepräsentierten Gruppen. Also nicht nur von Frauen, sondern wirklich auch von anderen unterrepräsentierten Gruppen. Und die klassischen Bewerber, die fühlen sich davon aber nicht abgeschreckt. Also man hat eigentlich eine Win-Win-Situation. Man muss sich nicht entscheiden, das eine oder das andere, sondern klassische Bewerber sind davon überhaupt nicht beeindruckt, wenn man inklusiv schreibt. Das ist ja das Schöne dran.
Ja.
Es geht dann einfach auch noch weiter. Eben der Rekrutierungsprozess ist natürlich so wie das Offensichtlichste, oder? Mhm. Aber ich denke, es hat einfach auch einen sehr großen Einfluss sonst im Unternehmen intern. Wenn du inklusive Sprache brauchst, sei es bei einer Kommunikation vom Management oder bei dem nächst großen E-Mail, das an alle Mitarbeitenden geht und so weiter. Mhm. Wenn du dort einfach inklusiv schreibst, dann ist es eine andere Art der Schreibweise, wo Menschen dann ziemlich schnell doch merken, dass sie eher davon, dass sie sich eher adressiert fühlen. Mhm. Und wenn sich Menschen adressiert fühlen, dann sind sie auch eher bereit, sich zu engagieren.
Mhm.
Oder? Und das ist schlussendlich das, was wir erreichen wollen, dass Menschen sich zugehörig fühlen und sich dann auch mehr engagieren im Unternehmen.
Ja, ja. Also man stelle sich nur mal vor, ich spiele gerade so ein paar Szenarien im Kopf durch und je länger ich drüber nachdenke, desto größer wird der Wow-Effekt. Ich suche als Startup einen Investor, eine Investorin. Ja, also die gesamte Aufmachung meines Pitch-Decks, die Formulierung, das Anschreiben oder ja, also all diese Dinge kommunizieren ja die ganze Zeit und sorgen unter Umständen dafür, dass ich, obwohl ich offen bin, ja, für Investoren, vielleicht diesen Investor nicht anspreche oder die Investorin sich nicht angesprochen fühlt.
Ja,
nur als weiteres Beispiel. Ja.
Genau, genau. Ich denke, bei der ganzen Investorengeschichte ist es schon noch speziell, weil das ist so die Hardcore von nicht inklusiver Sprache, würde ich mal sagen. Das finde ich auch ganz schwierig als Gründerin.
Ja.
Man wird immer wieder darauf hingewiesen, ja, du musst da tougher sein und du musst da selbstbewusster sprechen und so. Und ich fand immer, es war ein bisschen eine Verkrümmung meiner Persönlichkeit. Also ich glaube, ich bin ziemlich tough, aber da wurde auch mir Sachen quasi vorgelegt, wo ich so fand, ja, aber also ich kann das jetzt auch anders ausdrücken und ich glaube, ich komme auch gut rüber. Ja. Ich denke, die Investorenwelt, die ist schon ziemlich extrem.
Ja, vor allem gibt es da ja auch Untersuchungen und Studien, dass männliche Investoren lieber in männliche Gründerteams investieren. Ja, und das muss gar nicht bewusst entschieden worden sein, sondern das kann natürlich auch unterbewusst oder vor allem unterbewusst wird den Männern oft zugetraut, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Ja, obwohl es ja genauso gut positive und erfolgreiche Beispiele von Gründerinnen gibt. Ja,
das ist eine super spannende Frage und die hat ganz viele Komponenten. Also das Erste, was man mal weiß, ist, dass Teams, wo das Team gemischt ist oder auch nur Frauen sind, dass die auf längere Zeit besser performen als männliche Gründer. Mhm. Ist eine Statistik, die man nicht so gerne sieht, aber sie ist so. Andererseits ist eben auch, es gibt den schön genannten Just-Like-Me-Bias. Also wir haben immer Menschen, die gleich sind wie wir, lieber oder empfinden die auch schneller als kompetent als Menschen, die anders sind wie wir. Und darum siehst du auch, finde ich sehr schön, in den DAX-kotierten Unternehmen gibt es ganz viele Thomas.
Ja,
das stimmt. Ja. Weil wenn jemand eben gleich heißt wie du, dann beförderst du den auch eher schneller.
Ja.
Und das ist ja schon noch krass, das hat ja überhaupt nichts mit der Kompetenz zu tun.
Null.
Und was wir aber auch wissen, ist gerade bei so Startup-Pitches werden den Gründern, also den männlichen Gründern, andere Fragen gestellt als den weiblichen Gründern. Dazu gibt es einen super TED-Talk von Diana Kanse. Die hat das untersucht und hat gesehen, dass den Männern werden immer Fragen gestellt, wo sie sich profilieren können. Also im Sinne von, ja, wir werden in der Zukunft das und das für euch machen. Und den Frauen werden eher Fragen gestellt, wo sie sich verteidigen müssen. Also wo sie sich für ihr Dasein in diesem Moment, an diesem Ort rechtfertigen müssen, dass sie überhaupt dorthin gekommen sind. Und natürlich verkaufst du ein Projekt viel besser, wenn du von der Zukunft und vom Potenzial sprechen kannst, als wenn du dich verteidigen musst.
Ja. Hast du sowas schon mal erlebt? Also wie war es für dich als Gründerin in der Tech-Welt?
Ne? Ja, also nicht ganz einfach. Bei mir kommt auch noch das Alter hinzu. Das ist nochmal so ein Bias, den wir heute oft sehen. Mhm. Ich glaube, es gab verschiedene Situationen, wo ich Fragen erhalten habe, wo ich mir dachte, nee, echt, jetzt muss ich das jetzt... So. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich dann mit meinem Co-Founder, der ja ein Mann ist, zusammen an diese Gespräche ging, dann flutschte manchmal gewisse Sachen viel einfacher durch, als wenn ich allein im Gespräch war. Mhm. Also diesen Unterschied habe ich gemerkt. Den Age-Bias habe ich doch schon auch gemerkt, dass ein bisschen so du bist jetzt schon lange von der Schule weg, weißt du überhaupt noch, was im digitalen Bereich funktioniert und so. Also solches gab es schon auch.
Wirklich?
Ja.
Der Wahnsinn. Aber man weiß es ja eigentlich auch selbst aus den täglichen Begegnungen. Ja? Wir haben jetzt gebaut letztes Jahr, ja, und immer wenn wir Handwerker, und das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden, immer wenn ein Handwerker bei uns war in einer Besprechung und meine Frau und ich saßen am Tisch, war der Blickkontakt zu 90% bei mir.
Mhm.
Ja, und ich musste immer wieder darauf hinweisen und gesagt, reden Sie nicht mit mir, sie wird die Entscheidung treffen. Ich mache jetzt Tee. Und ich liebe das, das ist für mich auch so ein Game. Ja? Also diese Rollen aufzubrechen und einfach den auf der anderen Seite klarzumachen, dass er gerade komplett daneben liegt.
Ja, genau. Also eben, ich denke, natürlich ist es ein Game, aber für die Frauen ist es natürlich super problematisch.
Natürlich, absolut.
Weil du wirst nie ernst genommen in deiner Kompetenz und hast auch Mühe zu verhandeln, also wenn man dich nicht ernst nimmt, oder?
Ja.
Und ich habe ja da bei der UNO und so verhandelt in Abrüstungsfragen. Ich meine, dort war es teils einfach ganz offiziell, Pakistanis verhandeln nicht mit Frauen. Und ich glaube, heutzutage ist das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre seither, aber heute ist es vielleicht auch anders, oder? Aber das natürlich, diese Art von Vorurteilen, die steckt immer noch ganz tief in uns drin und sind nicht mehr so bewusst und trotzdem sind sie aber da und halten natürlich unterrepräsentierte Gruppen wirklich zurück in ihrem Potenzial und in ihrer Karriereentwicklung.
Ja, und deswegen feiere ich ja dich und dein Unternehmen, Vittyworks, so, weil das wirklich ein super wichtiger gesellschaftlicher Impact ist. den ihr damit auslöst. Wie groß seid ihr jetzt? Wie groß ist euer Team? Und wie lange gibt es euch schon? Das wäre auch eine
Ja, genau. Also wir sind noch relativ klein. Wir sind 6 Personen. Mhm. 5 davon sind Frauen. Wobei wir
das
doch
ist
nach
ein
dem
Thema.
Ist auch nicht mehr so divers, also von dem her müssen wir jetzt auch drauf schauen. Ich habe erzählt, was ich am Anfang gemacht habe, da gab es quasi WITI-Work schon, aber hat noch nicht gemacht, was es jetzt tut. Was wir jetzt wirklich tun, also WITI, dieser digitale Schreibassistent, das machen wir seit 2021.
Wow. Sehr gut. Das heißt, ihr seid eigentlich jetzt auf dem Weg in den Markt? So richtig?
Ja, genau. Also wir sind schon im Markt. Das heißt, du kannst es auch runterladen. Es ist gratis und kannst es ausprobieren. Und wenn du dann quasi mehr dazu wärst, mehr Features, mehr Personen in dein Team aufnehmen willst, weil die Idee ist ja, dass es ein Team-Tool wird, gehst du dann in die Bezahlversion rein, oder? Aber ja, wir sind schon im Markt. Wir haben schon KundInnen.
Ja. Ist eine künstliche Intelligenz integriert oder beabsichtigt?
Ja, absolut. Wir hatten am Anfang, haben wir das ohne künstliche Intelligenz gemacht, weil wir mussten so auf der grünen Wiese beginnen. Es gibt ja für künstliche Intelligenz gibt es schon ganz viele Language Models, die du da einfach brauchen kannst, oder? Aber die konnten wir eben nicht brauchen, weil die meistens ja den Bias dann schon drin haben. Und darum mussten wir auf der grünen Wiese beginnen. Das war auch ziemlich aufwendig. Und jetzt sind wir aber so weit, dass wir eben Natural Language Processing nutzen können, damit die Sprache im Kontext verstanden wird. Und das ist auch der große Unterschied zu Rechtschreibung und Grammatik. Da hast du richtig und falsch, wo das auch vom Duden rausgegeben wird. Und das hast du halt in der inklusiven Sprache noch nicht. Es gibt kein Gremium, das sagt, das ist inklusiv und das nicht. Und es ist auch sehr kontextabhängig. Also wir wissen zum Beispiel, dass das Wort unabhängig in gewissen Situationen wirklich nicht inklusiv ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt gerade wieder in eine Stellenausschreibung schreibst, du wirst immer unabhängig arbeiten, dann ist das nicht inklusiv. Genau aus diesem Problem, dass das ist halt Arbeit alleine in der Ecke, dass kooperativ denkende Menschen finden das nicht so cool.
Ja, aber super Beispiel, ja.
Genau.
Was man ja einfach so verwendet, ja.
Genau, wird einfach
cool ist das? Ich kann frei sein, ja, yeah, aber nein.
Genau. Ja. Aber wenn du natürlich sagst, ja, wir sind eine rechtlich unabhängige Organisation, dann ist das ja überhaupt, also total unproblematisch, oder? Mhm. Weil es bedeutet in diesem Kontext was völlig anderes. Und das ist das Schwierige, das rauszufinden, und für das nutzen wir jetzt Natural Language Processing, um eben Sprache im Kontext zu verstehen. Und jetzt mit den ganzen Daten, die wir von unseren Nutzenden haben, können wir dann auch mit Machine Learning beginnen.
Hm. Aber lass mich das nochmal ganz kurz unterstreichen. Ihr konntet damals nicht auf KIs setzen, weil diese Sprachmodelle schon voreingenommen waren. Und das, also kann man einer KI nicht beibringen, verlern das und lern was Neues.
Kann man eben nicht oder könnte man vielleicht schon, aber der Aufwand ist größer, als wenn du das von Anfang an baust. Amazon musste diese Erfahrung machen. Die haben so eine KI gebaut, um Lebensläufe zu analysieren, damit sie schnell entscheiden können, wer wird jetzt fürs Interview eingeladen oder nicht.
Ja.
Und die KI hat dann eben gelernt, aufgrund der Daten, die sie der KI halt gespiesen haben, dass wenn immer auch irgendwie das Wort Woman oder Female oder so vorkommt, dass das wahrscheinlich nicht der ideale Kandidat ist, und die wurden dann quasi alle rausgesiebt. Mhm. Irgendwann haben sie dann gemerkt, hey, wir kriegen gar keine weiblichen Bewerbungen mehr, was ist denn eigentlich los? Und haben es untersucht und haben dann gesehen, dass die KI aufgrund der Daten, die sie hatte, halt irgendwie überall eben, wo Woman stand, also zum Beispiel, I'm the president of the Women's Chess Club, oder I was at the female college oder so irgendwie. Mhm. Weil das halt quasi nur eine Minderheit war der ganzen Daten, hat die KI gelernt, dass das wahrscheinlich eher negativ ist. Und Amazon hat dann versucht, das zu korrigieren, hat länger daran gearbeitet, die KI umzutrainieren, und hat es aber nicht geschafft. Also der Fehler, der war einfach schon drin und war zu tief und sie mussten dann die Maschine abstellen.
Oh, überleg mal, was das für ein Invest ist, was da gerade einen Bach runtergeht.
Ja, ja, genau.
Hätten sie doch mal gleich mit euch gearbeitet.
Ja, also das versuchen wir jetzt auf ChatGPT davon zu überzeugen.
Ja, unbedingt. Genau. Die können das Ding in die Tonne treten in ein paar Jahren, wenn sie mit euch nicht arbeiten. Ja, das Beispiel haben wir ja bei Amazon gesehen. Das ist das Verkaufsargument. Ja, es ist ja wirklich zu bedenken. Also wenn ich damit das macht ja einen signifikanten Unterschied für Unternehmen. Das ist ja, das hat ja einen signifikanten Impact auch auf meinen Umsatz im Unternehmen, auf meine Entwicklung, Mitarbeiterentwicklung und so weiter. Ja, also so ganz von der Hand weisen kann man das nicht.
Ja, absolut. Also ich denke auch, die Unternehmen sind sich im Moment nicht so bewusst, was ihnen da alles ins Haus kommt, wenn sie KI einfach ungeprüft übernehmen. Sehr viele Recruiting-Tools haben Bias zum Beispiel oder nicht nur Recruiting, sondern auch die Personalmanagement-Tools, wo KI Sachen für die Unternehmen entscheidet, wo sie gar nicht nachvollziehen können, wieso das so entschieden wird, oder? Mhm. Und sich dann vielleicht, je nachdem, über die Resultate wundern oder auch nicht.
Ja.
Man kann natürlich schon sagen, KI produziert einfach den Bias, den wir schon in der Gesellschaft haben. Und das ist absolut so. Nur amplifiziert er ihn eben, also er verstärkt ihn eben auch noch. Weil KI ist ja dann viel schneller und lernt immer schneller. Und dann werden halt die Biases, die wir schon haben, einfach verstärkt und eigentlich verschlimmert. Und das finde ich ein großes Problem daran, wenn man das nicht kritisch anschaut. Und ich bin eine Befürworterin von KI. Es ist nicht so, dass ich finde, das ist das Schrecklichste überhaupt. Im Gegenteil. Aber ich denke, wir sollten einen viel bewussteren Umgang damit haben. Und es muss auch transparenter werden, wie denn diese KI trainiert werden. Und das finde ich heute noch nicht der Fall.
Ja. Aber das ist wirklich nochmal eine ganz wichtige Botschaft an der Stelle. Ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz das ist wie damals mit Digitalisierung, die geht auch nicht mehr weg. Ja? Die KI geht auch nicht mehr weg. Die Frage ist wirklich, wie bewusst entwickelt man das Ganze und integriert es dann letztendlich in Prozesse, in Unternehmen und dergleichen. Absolut. Ich habe noch so viele Fragen. Ich weiß nicht, ob da eine Podcast-Folge ausreicht, aber ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir in unsere Q&A-Session, die ich dir schon angekündigt habe, eintauchen. Was ist so euer Fokusmarkt und in wie vielen Sprachen ist euer Tool jetzt verfügbar?
Genau, im Moment funktioniert Witty auf Englisch und auf Deutsch. Es war uns ganz wichtig, dass wir das auch auf Deutsch entwickeln, weil es eben eine Sprache ist, die nicht genderneutral ist. Wie Englisch ist es viel, viel komplizierter und komplexer. Als nächste Sprache möchten wir gerne Spanisch entwickeln. Wir hoffen, dass wir jetzt dieses Jahr mit dem beginnen können. Und ja, natürlich, ich aus der Schweiz kommen würde sehr gerne Französisch machen, aber natürlich... das ist so ein Thema oder eines Startups. Man kann nicht immer alles machen, man muss sich fokussieren auf etwas. Ja. Von den Unternehmen her haben wir von ganz klein bis ganz groß alles bei uns. Ich denke so, der ideale Kunde oder Kundin bei uns sind Unternehmen, die jetzt die sehr einfach ein Browser-Plugin nutzen können. Das können nämlich viele ganz große Unternehmen nicht so einfach, weil es da ganz viele Sicherheitsfragen und Datenschutzfragen gibt. Wobei wir haben sehr stark eng mit der Deutschen Bahn zusammengearbeitet, um auch sicherzustellen, dass das durch den Betriebsrat geht und alles. Also von dem her, ich denke, es muss ein bisschen eine, wie man so schön sagt auf Englisch, eine Tech-Saviness da sein. Also eine Aufgeschlossenheit gegenüber neuer Technologie. Viele Leute sind sich, merke ich, Browser-Plugins noch nicht so gewohnt. Mhm. Also von dem her, ich denke, die Offenheit gegenüber so einem Instrument sollte da sein. Wir sehen aber von der Art von den Unternehmen her, sind es eben wirklich alle Industrien. Wir haben nicht irgendwie Branchen, die sagen, nee, es interessiert mich nicht. Sobald du dich für Diversität und Inklusion interessierst, oder was tun willst, dann ist inklusive Sprache von mir aus gesehen ein Muss. Weil über die Sprache änderst du eben auch die Kultur.
Ja, in meiner Welt ist das auch kein nice to have, sondern must have. Ne? Also das ist einfach, für mich definiert das auch einen gewissen Qualitätsstandard eines Unternehmens. Ja? Also wenn ich da einen gewissen Anspruch habe, in jedweden Bereichen auf diese, also innovative, wollte ich jetzt gerade sagen, innovative Form der Kommunikation zu setzen, ja, aber eigentlich ist es, das ist der sprachliche Fortschritt, den wir durch Technologie jetzt ermöglichen und auch eine gewisse Sensibilisierung herstellen können.
Genau, genau. Ja. Und ich glaube, was uns für uns immer ganz wichtig ist, dass wir wirklich hier sind. Witty ist keine Sprachpolizei. Also wir zwingen niemand, irgendwelche Alternativvorschläge, die wir da machen, anzunehmen, sondern es soll vor allem eine Unterstützung sein. Ich meine, heutzutage ist für Unternehmen und auch für Angestellte die Welt in Bezug auf Sprache so kompliziert geworden, oder? Mit diesen ganzen unterrepräsentierten Gruppen, die sich jetzt eben lautstark dagegen wehren, dass sie einfach nicht gesehen werden in der Sprache. Aber das wird ist halt einfach auch schwierig, oder? Ja, wie darf ich jetzt noch ein behinderter Mensch sagen oder muss ich sagen, ein Mensch mit Behinderung? Also und wie ist es denn bei Lesben? Darf ich noch lesbisch sagen oder nicht mehr? Also es gibt ganz viele Fragen und wir sind ja nicht alle Spezialisten in diesem Bereich, sondern wir haben noch viele andere Sachen, die wir tun müssen in unserem Leben. Und dafür soll Witty da sein, dass man sich eben hier nicht mehr so viele Gedanken machen muss oder quasi jemand da zur Seite steht, der da Tipps geben kann.
Ja, dass man sich auch wieder trauen kann. Ne? Also was hilft es, etwas zu umschreiben und sich vielleicht dadurch nicht klar ausdrücken zu können, anstatt dann wirklich auch das zu benennen und so ein Helferlein an der Seite zu haben.
Ja, genau, cool. Genau. Ja. Dann gibt es natürlich schon noch die Komponente, das ist jetzt in Europa noch nicht so stark, aber in den USA schon, je länger, je mehr, dass wenn du gewisse Worte verwendest, von denen alle wissen, dass sie diskriminierend sind, kann das für das Unternehmen schon auch ein Risiko sein. Also in den USA werden ja inzwischen dann wird man angeklagt oder ein CEO verliert seinen Job, wenn er halt auf einem Tweet die falschen Worte nutzt. Oder eben der Verwaltungsrat sagt dann, du musst jetzt im Fall abtreten, weil das geht nicht mehr, oder? Das ist jetzt in Europa noch nicht passiert, wobei man schon die ersten Ansätze dazu sieht. Also die Sprache ist auch Ausdruck einer Kultur und wenn halt der CEO oder der Head of Human Resources dann in einem LinkedIn-Post sich überhaupt nicht darum kümmert und einfach sagt, ich möchte immer noch quasi das ehemalige Wort von Schaumkuss sagen und das auch noch sagt im LinkedIn-Post, ja, dann gibt das inzwischen einen Shitstorm und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Dann müssen dann auch Verwaltungsräte oder die, wie sagt ihr, sagt eben nicht Verwaltungsrat, Aufsichtsräte.
Betriebsräte? Aufsichtsräte? Ja.
Genau, müssen dann auch Konsequenzen treffen.
Klar. Ist ja auch nicht authentisch. Also wenn ich mir den Wert Diversity und so weiter ins Unternehmen und in meine Unternehmenskultur schreibe, ja, dann muss ich das halt auch leben. Und das ist ja sehr schnell heutzutage, gerade wenn ich im öffentlichen Raum kommuniziere, überprüfbar.
Genau.
Also ich würde mir das auch für die Politik wünschen, euer Tool. Vielleicht so als Analysetool vor Wahlen. Wie ist das Wahlprogramm ausgerichtet?
Ja, genau.
Also da lässt sich noch so viel machen. Was ist deine Vision oder eure Vision für das Unternehmen, wenn du mal so den ganz weiten Blick wagst?
Also, immer so schwierig, aber meine Vision ist sicher, dass inklusive Sprache zum Standard wird. Also was du jetzt gerade angetönt hast, oder? Dass es auffällt, wenn jemand nicht mehr inklusive Sprache braucht, dass wir uns so stark bewusst sind, dass wir wirklich sagen können, okay, hey, das geht jetzt heute einfach nicht mehr. Weil wenn wir so weit sind, dann können wir auch sagen, dass eine Mehrheit der Gesellschaft sich verändert hat. Und das ist das klingt nach wenig, aber das ist ein systemischer Wechsel. Und den möchte ich mit Witty erreichen.
Schön. Vielen Dank für die Einblicke in eure, wie ich finde, sehr wertvolle Arbeit und vor allen Dingen auch aus deiner Perspektive das Ganze mal zu betrachten. Sehr, sehr spannend. Ich würde dich jetzt mitnehmen in unsere Q&A-Session. Da habe ich ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ich mache jetzt nicht den ganzen Katalog, weil das schaffen wir zeitlich jetzt nicht mehr.
Okay.
Aber so ein paar Fragen würde ich dir gerne noch stellen. Du versuchst in einem Satz oder einem Wort ganz schnell zu antworten. Bist du ready?
Ja.
Okay. Frage 1. Was würde uns an dir überraschen? Hast du irgendeinen besonderen Spleen oder eine Eigenart, die kein Mensch kennt und du unbedingt in diesem Podcast teilen möchtest?
Boah, meine Goofiness.
Ja, schön.
Du hast gesagt, in einem Wort.
Ist gut, perfekt. Jetzt lass mal genauso stehen. Da frage ich auch gar nicht nach. Was war der wichtigste Moment in deiner beruflichen Karriere? Gab es da diesen einen Moment?
Wow. Nein.
Ganz lange warten.
Aber einer ist sicher, als ich ins Ausland wollte und mein Unternehmen danach gefragt habe, habe ich es nicht gekriegt, hingegen mein Kollege schon. Und das hat mir dann schon offensichtlich gemacht, dass das Ganze mit der Gleichstellung am Arbeitsplatz also wirklich noch überhaupt nicht funktioniert.
Mhm. Ja, das ist auch die Motivation für dich zu erkennen, ne? Für dein heutiges Schaffen. Ja. Mhm. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
Denk an eine Nahbarkeit.
Mhm. Welchen Fehler entschuldigst du am meisten?
Puh, hey, deine Fragen sind super schwierig.
Deswegen hebe ich mir die immer am Ende auf. Das alles vorab war jetzt ein Warming-up für diese Q&A-Session.
Welche Fehler, entschuldige, welche Art von Fehler gibt es denn überhaupt? Unbeabsichtigte Fehler.
Okay. Ich nehme das als Aussage, keine Frage.
Ja, doch. Okay. Ja, wenn es unbeabsichtigt ist, dann finde ich eigentlich alles nicht schlimm.
Okay. Was ist dein wichtigstes Produktivitätstool?
Schlafen.
Sehr gut. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen ganz besonderen Mehrwert hatte?
Zwei. Eines privat. Also Iris Bonet hat ein Buch geschrieben, das heißt What Works, wo sie all diese unbewussten Stereotypen, die am Arbeitsplatz gegen Frauen spielen, zusammengetragen hat. Und das war sehr augenöffnend für mich. Das war so ein bisschen, hey, wow, endlich verstehe ich, wie es mir immer gegangen ist. Und dann jetzt weiß ich nicht, wie das auf Deutsch heißt, die Pendule de Foucault, die Foucault'sche Pendel, das Foucault'sche Pendel vielleicht?
Okay. Wow.
Hi, und jetzt weiß ich gerade den Schriftsteller nicht mehr, aber ich habe das vor 20 Jahren gelesen. Ich habe gedacht, ich sei in einer Traumwelt. Ich war wirklich im Restaurant und habe so gedacht, ui, um mich rum, die gehören jetzt alle zu diesem Buch.
Okay, das muss ich rauskriegen, wie das heißt. Oder schickst du es mir nochmal.
Genau.
Sehr gut. Übrigens an dieser Stelle für alle, die jetzt hier zuhören, den Hinweis, dass wir all das natürlich auch in den Shownotes verlinken, auch den Kontakt zu dir. Da schließt sich gleich eine Frage an, Nadja, wie kann man euch am besten helfen? Gibt es irgendwas, wen ihr gerade sucht, Kooperationspartner, Investoren? Können wir was aus der Community beitragen?
Ja, natürlich. Also erstens mal nutzt das Tool. Wir sind immer mega froh um Feedback. Da freuen wir uns immer super drüber, welche Features ihr sehen wollt, was nicht funktioniert und so weiter. Wir sind auch sehr froh über solche Introductions zu Investorinnen und Investoren. Natürlich, wir sind ein typisches Startup, aber von dem her, dieses ganze Netzwerk ist sehr wichtig für uns. Und natürlich auch Kundinnen und Kunden, von denen ihr denkt, hey, die sollten jetzt echt inklusive Sprache brauchen, um da im Thema Diversity und Inklusivität weiterzukommen.
Mhm. Super. Den Aufruf haben wir verstanden. Das ist auch gut, dass wir das hier jetzt nochmal festgehalten haben. Nadja, es war ein ganz tolles Gespräch mit dir. Ich finde euer Unternehmen wirklich, und ich glaube, ich habe jetzt ordentlich gelobt und das gefeiert hier mit dir.
Danke.
Ich würde dir gerne das Schlusswort für diese Podcast-Folge überlassen mit der Frage, und das ist dann die letzte, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, Was wäre das?
Das Klima.
Ja. Das ist dann kurz und knapp auf den Punkt. Genau, das.
Genau. Ja. Ich muss einfach dazu sagen, vielleicht, also ich finde, Diversität und Inklusion ist das zweitwichtigste Thema auf dieser Welt, aber das Klima ist noch das Wichtige.
Ja, gerade wenn wir an unsere Kinder denken.
Genau.
Ja. Vielen Dank für unser Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch. Danke vielmals, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Zuhören.